Ein Jahr Regierung Tusk. Ist Polens Polarisierung überwunden? Es war kein ganz normaler Regierungswechsel, als die liberal-konservative Koalition unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk vor einem Jahr in Warschau vereidigt wurde. 2 Monate lang hatten die rechtsnationalen Vorgänger versucht, den Amtsantritt des Bündnisses zu verhindern. Am 13. Dezember 2023 war es dann doch soweit. Das erste Jahr der Regierung Tusk, darum geht es jetzt im Gespräch mit Agnieszka Wada, stellvertretende Direktorin am Deutschen Polen-Institut. Guten Tag, Frau Dr. Wada-Konefau.
Guten Tag.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Frau Dr. Wada-Konefau, es dauerte ein bisschen, bis das Regierungsbündnis unter Führung von Donald Tusk letztes Jahr in Polen loslegen konnte. Wie verlief der Start?
Ja, in der Tat. Der Start war nicht einfach. Die vorherige Regierung und der Staatspräsident, der Andrzej Duda, der auch von der PiS selbst kommt, wollten den Anfang nicht einfacher machen für die Tusk-Regierung. Aber am Ende war die Regierung im Amt, auch wenn gerade das Datum, als die Regierung angefangen hat, nämlich der 13. Dezember, schon sehr symbolisch war. Das war das Datum, als der Kriegsrecht in Polen in 1981 eingeführt wurde. Und deshalb PiS bis jetzt nennt diese Regierung die Koalition des 13. Dezember, um der Regierung einfach in einem schlechten Licht darzustellen.
Also diese Aversion hält an. Gucken wir zunächst mal direkt auf das Regierungsbündnis. Welche Projekte hatte dieses Bündnis sich auf die Fahnen geschrieben? Es gibt ja immer so Leuchtturmprojekte.
Da kann man bestimmte Bereiche nennen. Vor allem wollte man die 8 Jahre der PiS-Regierung evaluieren und zeigen, was alles nicht nur falsch, aber wirklich schlecht die PiS-Regierung gemacht hat. Man wollte wirklich Untersuchungsausschüsse starten und das hat man auch eigentlich gemacht. Also das war sehr wichtig, dann Justizreform rückgängig machen. Die öffentlichen Medien sollen wieder ganz demokratisch, wie das so die Medien sein sollen. Und im Bereich Wirtschaft wollte man natürlich auch einen neuen Anfang. Und last but not least, Frauenrechte. Das war so ein Gebiet, auch wofür viele Frauen dann diese Regierung, diese Koalition unterstützt haben. Das heißt Abtreibungsrecht, das heißt bessere Qualität der Untersuchungen und generell im Gesundheitssystem, dass die Frauen sich da wohler fühlen.
Ich möchte Ihren ersten Punkt nochmal aufnehmen, die Aufarbeitung der Arbeit der PiS. Warum ist diese Aufarbeitung denn so nötig? Was genau wird da überhaupt untersucht bzw. aufgearbeitet?
Da wurden im polnischen Parlament Untersuchungsausschüsse ins Leben gerufen, nicht nur ein, sondern einige. Und vor allem dienten sie dazu, um zu zeigen, nicht nur was falsch, aber was rechtswidrig gemacht wurde von den PiS-Politikern oder von den höchsten Beamten. Es ging um eine Visa-Affäre, dass zu viele Migranten aus Drittländern nach Polen eingeladen wurden und was illegal sein sollte, das zum Beispiel sollte untersucht werden. Sonst die PiS-Regierung hat zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen per Briefwahl organisieren wollen in der Zeit der Pandemie und das war auch nicht legal organisiert. Also man wollte einfach damit zeigen, das, was rechtswidrig gemacht wurde, kann einfach nicht so ohne Folgen bleiben. Dass diejenigen, die damals die Entscheidungen getroffen haben, müssen jetzt wirklich gefunden werden und bestraft werden. Aber das läuft noch. Das ist gar nicht so einfach, das dann zu realisieren, was man versprochen hat.
Ich nehme an, ebenso schwierig ist es, das Justizwesen wieder auf den, sagen wir mal, Boden der Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen. Wie macht man das denn überhaupt? Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, ohne gegen Recht zu verstoßen. Funktioniert das in Polen?
Genau, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt. Wie macht man das? Und ich würde noch ergänzen, wie macht man das, wenn am Ende bei jeder Gesetzänderung muss der Staatspräsident mitentscheiden, das heißt unterzeichnen. Und der Andrzej Duda, der Präsident, kommt wie gesagt aus dem PiS-Lager und er will einfach die neuen Gesetze nicht unterschreiben. Und das ist so in dem polnischen System, ohne diese Unterschrift geht es einfach nicht weiter. Und im Parlament hat die Regierungskoalition doch eine Mehrheit, aber zu kleine Mehrheit, um das Veto vom Präsidenten dann überzustimmen. Das heißt, am Ende im Bereich Justiz wurde sehr wenig gemacht, was geplant wurde, weil entweder das wäre rechtswidrig gewesen oder der Präsident blockiert alle Reformen und man darf und kann nur einfach das machen, was auf der Ebene eines Ministeriums zu tun ist und nicht, was der Sejm als Parlament verabschieden darf.
Nun gab es Beobachter, die fürchteten vor einem Jahr eine Staatskrise oder sahen die voraus, weil die Partei Recht und Gerechtigkeit sich gegen die Reformen der Nachfolgeregierung wehren würde. Ist diese Staatskrise eingetreten oder war das eine Übertreibung, eine übertriebene Furcht?
Das war teilweise übertrieben, aber ich würde sagen, das war auch damals schon möglich. Also das ist nicht so, dass das total unrealistisch damals vor einem Jahr war. Und wir hatten das am Beispiel der rechtlich-öffentlichen Medien auch erfahren. Das war sehr schwierig, legal die Medien dann neu zu strukturieren oder wie kann man sagen, die Gremien neu zu besetzen oder dann die alten abzuschaffen, die eigentlich rechtswidrig ins Leben berufen wurden. Das ist sehr kompliziert, jetzt das alles zu erklären, aber wir hatten so eine Zeit, dass einfach die neuen Journalisten woanders arbeiten mussten, nicht da in den Studios, wo man normal arbeitet als Journalist in dem polnischen Fernseher oder polnischem Radio, weil die alten Gremien und Journalisten haben die Studios blockiert. Das ist jetzt vorbei. Aber man merkt, das war nicht alles so einfach und immer noch, wir haben noch kein neues Gesetz, was die Situation in rechtlich-öffentlichen Medien neu ordnen würde.
Also das geht auch auf den Einfluss und auf das Tun der PiS, dieser Partei Recht und Gerechtigkeit, letztlich zurück. Wie groß ist deren Rückhalt eigentlich noch?
Die Polarisierung in der polnischen Gesellschaft bleibt. Also man merkt schon, und das hat sich gar nicht verändert, die Polen sind verteilt oder geteilt. Teil der Polen ist für die heutige Regierungskoalition, die andere Hälfte der Gesellschaft ist für die PiS oder die Konfederacja-Partei. Das heißt, das ist in der Tat diese tiefe Polarisierung, die einfach nicht weggehen kann. Da gibt es bestimmte Gründe dafür. Die Polen hören oder lesen oder schauen sich nur die Medien von einer Seite an. Das heißt, sie bekommen keine andere Information und sie glauben einfach weiter an die Sachen, die sie hören. Da gibt es immer noch diese viele PiS-Unterstützer, auch wenn vielleicht die Unterstützung nicht so enorm hoch ist, dann kämpfen die zwei größten Parteien, die Bürgerkoalition um die Recht und Gerechtigkeit in den letzten Monaten um die Nummer eins, obwohl die Bürgerkoalition jetzt eher an der Top ist.
Sie haben vorhin beschrieben, dass der Präsident Duda Gesetzesvorhaben blockiert. Sind sich denn die Koalitionspartner dieser neuen Regierung unter Führung von Donald Tusk in allem einig? Oder gibt es da auch Blockaden innerhalb dieses Bündnisses?
Hier liegt das zweite Problem eigentlich. Die Koalitionspartner sind nicht immer sich einig. Und man muss auch daran denken, da sind nicht nur die drei Parteien, da sind mehrere Parteien, weil das sind alle auch Koalitionen. Das heißt, Tusk muss wirklich viel koordinieren. Und hier vor allem die Volkspartei, die sogenannte Bauernpartei und die Partei Polen 2050 von Szymon Hołownia, die sind nicht immer der Meinung wie die der Bürgerkoalition oder der linken Parteien. Und gerade im Bereich Abtreibung oder Themen, wo die mit dem Wertesystem was zu tun haben, sind sie eher zurückhaltend. Und das spielt natürlich eine Rolle, dass die Koalition nicht bei allen Bereichen weiterkommt, dass man neue Gesetze nicht sofort verabschieden kann. Aber natürlich eine gute, manchmal Ausrede, manchmal ein richtiges Argument ist, der Präsident wird das sowieso nicht unterschreiben. Warum sollen wir das jetzt monatelang im Parlament bearbeiten, wenn am Ende scheitert das im Präsidentenpalast?
Das hat ja möglicherweise nächstes Jahr irgendwann ein Ende nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, in Deutschland ist ja gerade eine Dreierkoalition auseinandergebrochen, weil die politischen Differenzen unüberbrückbar wurden. Wie hat Donald Tusk sich als Chef dieser seiner Koalition erwiesen, deren Vielfalt Sie gerade beschrieben haben? Kann er diese Differenzen überwinden im täglichen Geschäft?
Er muss das tun, er manövriert schon sehr schön. Man muss auch schon sagen, er ist ein sehr erfahrener Politiker. Also er selbst sagt und betont, es ist ihm bewusst, es gibt keine weitere Person, die einfach als Nachfolger, Nachfolgerin hier stehen können, weil er ist einfach so erfahren und auch hat so ein Image, dass er das alles koordinieren kann. Aber wie wir nach den Ergebnissen sehen, das ist nicht so, dass er alles kann und dass er bei jeder Angelegenheit einen Erfolg hat. Umgekehrt, er muss in der Tat manövrieren und Interessen von allen Parteien berücksichtigen. Und die linken Parteien sind halt einfach viel anders als die die Volkspartei, die eher rechts oder in der Mitte der politischen Bühne zu sehen ist. Sie haben einfach andere Prioritäten. Und ich denke vor allem, warum das so deutlich geworden ist in den letzten Monaten, ist, dass wir in Polen ständig neue Wahlen hatten. Wir hatten im April Kommunalwahlen, dann kamen die Europawahlen und jetzt kommen Präsidentschaftswahlen. Das heißt, man ist ständig im Wahlkampf. Das heißt, alle Parteien verteidigen eigene Interessen und das, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Das ist nicht so, dass wir jetzt eine Pause haben und sagen können, gut, wir suchen nach Kompromissen. Nein, alle Parteien kämpfen einfach um eigene Projekte. Umso schwieriger ist das für Tusk, das alles unter einem Hut zu bringen.
In mancher Hinsicht ist die Regierung von Donald Tusk ja bei der Linie der rechtsnationalen Vorgängerin geblieben, hat sie sogar noch verschärft. Asyl und Migration zum Beispiel, Sicherung der Grenze nach Belarus. Ist das eigentlich ein Streitpunkt in dem Bündnis oder ziehen die alle an einem Strang?
Gerade bei solchen Themen merkt man, ist die Meinung nicht so richtig anders. Aber natürlich, die linken Parteien melden sich zum Wort und sagen, wir unterstützen diese Linie nicht hundertprozentig. Am Ende muss Tusk Kompromisse suchen oder sagen, ich bin der Regierungschef und ich entscheide. Aber in der Tat, es gibt viele Bereiche, wo die heutige Regierung eigentlich die Linie der vorherigen Regierung fortsetzt, obwohl man das anders macht und inhaltlich auch das anders begründet und vor allem nicht mit so einer Hasskampagne steuert, sondern man versucht wirklich mit rationalen Argumenten zu manövrieren und nicht einfach das als anti-europäisch oder anti-deutsch zu verkaufen, weil das war vor allem der Fall bei der vorherigen Regierung, dass man einfach etwas gemacht hat, weil Deutschland sich das gewünscht hat oder weil wir werden uns nicht erlauben, dass EU uns sagt, was wir zu tun haben. Diese Rhetorik, diese Kommunikation ist vorbei. Man versucht hier konstruktiv zu handeln, aber Inhalte manchmal bleiben.
Aber ein atmosphärischer Wechsel eben. Sie haben schon gesagt, 2025 wählen die Polinnen und Polen einen neuen Präsidenten. Für die PiS geht der Historiker Karol Nawrocki ins Rennen. Für die Bürgerkoalition der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Das sind wohl die aussichtsreichsten Kandidaten. Wofür stehen diese beiden Männer?
Das sind zwei Welten. Und so wurde das auch gemeint und bestimmt. Der Rafał Trzaskowski, ein sehr liberaler Kandidat, repräsentiert sehr progressive Wählerschaft aus großen Städten. Er ist sehr für die europäische Integration. Er war selbst EU-Abgeordneter, er ist selbst EU-Experte. Als Wissenschaftler war er lange Jahre in diesem Gebiet unterwegs. Er ist aus der linken Flügel der Bürgerkoalition, also wie gesagt eher progressiv und um Beispiele zu nennen, er hat immer so LGBT-Paraden unterstützt, alle Menschenrechtenorganisationen und das ist ihm sehr wichtig. Der Karol Nawrocki, er ist Chef des Polnischen Instituts für Nationalen Gedenken, also von einem Institut, das sich mit der polnischen Geschichte, aber vor allem der Ballast der Geschichte, von der kommunistischen Geschichte befasst. Als Historiker ist er nicht so richtig bekannt von irgendwelchen Initiativen. Also das ist auch der Punkt. Deshalb hat die PiS auch diese Person eigentlich gewählt, weil er nicht mit den alten Zeiten der PiS-Regierung verbunden ist. Umgekehrt, er ist sozusagen Tabula Rasa. Man kann ihn noch total neu gestalten für den Wahlkampf. Er ist auch eher unbekannt. Aber wie wir das von dem Wahlkampf vor 10 Jahren eigentlich schon wissen, als Andrzej Duda gewonnen hat, damals war er auch eher unbekannt. Obwohl als EU-Abgeordneter und ehemaliger Staatsminister war er schon mehr erfahren, wenn es um das politische Leben geht, als der heutige Kandidat.
Dann gehen wir doch mal von der Innenpolitik zur Außenpolitik. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass die PiS Deutschland als Feindbild geradezu gepflegt hat. Wie ist das polnische Verhältnis zu Deutschland heute?
Vor einem Jahr hatte man sehr große Hoffnungen, wenn es um die deutsch-polnischen Beziehungen ging. Viele Experten, Kommentatoren sagten, jetzt kommt eine große Verbesserung. Und diese Verbesserung spüren wir eigentlich vor allem auf der kommunikativen Ebene, Kommunikationsebene. Man merkt, es gibt Kontakte, es gibt kein German-Bashing mehr auf den höchsten Ebenen. Aber so, falls Sie fragen würden, ja, welche Ergebnisse haben wir oder nach Erfolgen, dann leider ist die Liste eher kurz. Die Polen generell als Gesellschaft sind gar nicht antideutsch, sind doch Deutschlands kritischer geworden. Sie haben ein realistisches Bild von Deutschland in den letzten Jahren bekommen, weil sie mehr Erfahrungen mit Deutschland haben, weil sie sehen, in Deutschland als Staat funktioniert auch nicht alles perfekt. Aber sie wünschen sich schon gute deutsch-polnische Beziehungen. Hier ist aber wenig passiert. Das liegt an Tusk und Scholz selbst. Chemie funktioniert gar nicht, aber vor allem es liegt an Inhalten. Polen hat einfach andere Meinungen in verschiedenen Bereichen als Deutschland und kommuniziert das auch sehr deutlich und direkt. Und Tusk selbst, und das ist auch wichtig, will sich nicht zu nah Deutschlands zeigen. Das war immer der Vorwurf, der sei deutscher Agent und der will das nicht wieder als Argument von der PiS hören und er vermeidet alle Situationen, dass er ja in einem zu guten Verhältnis zu Deutschland stehen sollte.
Da hat der Bundeskanzler neulich möglicherweise aber eine Steilvorlage geliefert, nämlich als der US-Präsident Joe Biden zum Abschied nach Berlin kam, da lud Olaf Scholz den französischen Präsidenten Macron und den britischen Premier Starmer hinzu, nicht aber Donald Tusk. Und dabei ist Polen doch einer der wichtigsten und tatkräftigsten Unterstützer der Ukraine, das Hauptthema dieses Treffens. Wie kam das in Warschau an, dass man so ignoriert wurde?
Ja, das war schon ein Riesenthema und das wurde sehr negativ kommentiert. Das war nicht nur Enttäuschung, das war als ein sehr schlechtes Signal wahrgenommen. Man sagt immer wieder, dass die deutsch-polnischen Verhältnisse so wie ein Lehrer-Schüler-Verhältnis sind. Der Lehrer Deutschland und der Schüler Polen und dass die Deutschen aus diesem Verhältnis nicht rauskommen wollen, obwohl die Zeiten haben sich verändert. Der polnische Schüler ist oft sogar mehr erfahren als der deutsche Lehrer. Und so eine Situation war damals mit beiden, dass die Polen haben sich als der kleine Bruder gefühlt, wir müssen euch nicht einladen, ihr seid nicht so wichtig, auch wenn das genau umgekehrt ist. Gerade im Bereich Ostpolitik, Sicherheitspolitik hat Polen bewiesen, Polen hat jetzt eine neue Rolle in Europa und dass man erwartet in Polen, dass Deutschland das nicht nur anerkennt, aber auch in Praxis einfach umsetzt, dass man Polen als Partner wahrnimmt. Umso mehr wirklich schade, dass der polnische Vertreter bei dem Treffen nicht dabei sein. Das finde ich einen Riesenfehler von der deutschen Bundesregierung.
Hat das denn auch praktische Folgen? Also sucht Polen jetzt andere Partner in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
Ja, obwohl ich würde nicht sagen, dass das sind die Folgen von diesem Treffen mit Biden in Berlin, sondern generell, das ist genau die neue Rolle von Polen in Europa und auch das ist, wie Tusk seine Rolle in Europa sieht. Der ist ein sehr erfahrener Politiker, der war doch nicht nur Premierminister, aber dann auch Chef des Europäischen Rates. Er ist super vernetzt, er hat ein gutes Image und das nutzt er auch. Er versucht jetzt im Bereich Sicherheitspolitik neue Initiativen zu starten. Er konsultiert das sehr eng mit skandinavischen, nordischen Ländern, mit baltischen Ländern und da wird er begrüßt mit seinen Initiativen und Berlin ist nicht immer dabei. Und das ist natürlich schon ein Zeichen seitens der Tusk-Regierung, liebe Deutschen. Wir können auch ohne euch, wenn ihr zu langsam, zu unentschieden seid oder auch mit den Polen nicht direkt reden wollt, da können wir auch Initiativen ohne Deutschland anfangen. Und das ist die neue Rolle Polens, dass man auch allein tätig sein kann, ohne die deutsche Unterstützung und dass man das auch schafft.
Am 1. Januar übernimmt Polen ja die EU-Ratspräsidentschaft. Welche Akzente will Donald Tusk dann setzen?
Das Hauptthema mal 7, das ist Sicherheit, also Sicherheit im Bereich harte Sicherheit, also militärische Sicherheit, aber auch Energiesicherheit, Cybersicherheit, wirtschaftliche Sicherheit für Europa und so weiter. Und da sind die Akzente. Polen will Europa stärker machen, stärker gegenüber anderen Partner weltweit, wenn es um China geht, auch andere Länder, Russland natürlich. Und Polen will mit eigenen Initiativen zeigen, gerade in diesen Bereichen kann Europa auch viel mehr liefern. Das ist in Polen ganz klar, dass in den USA wird man vielleicht nicht so gute Partner jetzt finden wie früher oder dass die Verhältnisse nicht so ideal sein werden. Und da sind auch Prioritäten für die Polen, doch sehr stark in der NATO als wichtiges NATO-Mitglied zu bleiben, aber auch Europa stärker zu machen. Und ich erwarte hier schon im ersten halben Jahr viele Initiativen. Gerade ein Jahr nach dem Regierungswechsel ist die neue Regierungsverwaltung ist eigentlich nicht mehr so neu vorbereitet, um Initiativen zu starten. Die hatten genug Zeit, um sich vorzubereiten und sie haben schon große Ambitionen, wenn ich das so analysiere und sehe.
Also Polen, die neue europäische Führungskraft.
Ja, und das ist einfach die Tatsache, ja, weil Deutschland und Frankreich, muss man schon sagen, innenpolitisch sind so instabil gerade, dass sie auch keine führende Rolle in Europa spielen können. Gerade in den kommenden Monaten mit den Bundestagswahlen, da können wir nicht viel von Deutschland erwarten, Europa, und gerade diese Chance wird Polen nutzen. Aber in dieser positiven Sinne. Polen ist einfach jetzt bereit einzusteigen und das ist eher gut für Deutschland, Frankreich, für die EU, dass ein Land imstande ist, diese führende Rolle zu übernehmen. Weil Europa braucht das, gerade wenn wir daran denken, was in den USA passiert, aber auch, dass ein Nachbarland Polens, nämlich die Ukraine, im Krieg ist. Da ist gut, dass Polen bereit ist und Ideen hat und auch Politiker hat, dass das umsetzen wollen und können.
Vielen Dank, Frau Dr. Wada-Konefau. Ein Jahr nach dem Regierungswechsel in Polen eine Bilanz im Gespräch mit Agnieszka Wada-Konefau, der stellvertretenden Direktorin am Deutschen Polen-Institut. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.